ARD.
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
Wir treffen uns zweimal die Woche und kommen zusammen, wir alle mit den Lieblingen, und tauschen die kleinen Geschichtchen aus, die uns begegnet sind, die einfach weitererzählt werden müssen. Mhm. Und donnerstags sind ja auch immer unsere Lieblinge dran. Und das ist auch ganz schön. Matthias Kröner hat mir das weitergeleitet. Unser Poet in Residence in der Liebling-Community, der so fleißig EM-Gedichte geschrieben hat, die wir auch ein bisschen grafisch auch dargestellt haben auf Instagram. Mhm. Könnte ich dir ein paar mal schicken, dass du dir die auch mal angucken kannst. Und er hat eine Mail bekommen von der Johanniterschule Heitersheim. Mhm. Hallo Herr Kröner, ich bin die Klassenlehrerin der Bienenklasse, also der 3a der Johanniterschule Heitersheim im Süden von Baden-Württemberg. Guck mal, da haben die Grundschulen haben auch Namen wie im Kindergarten.
Das wusste ich nicht. Auch die Klassen 1 bis 4, lustig.
Witzig. Die Bienenklasse ist das. Mhm. Jetzt kommt's. Wir lernen jeden Monat ein Gedicht auswendig. Und heute Morgen habe ich den Kindern mein Fußballgedicht präsentiert. Doch die Schüler waren nicht besonders begeistert von meinem Werk. Deshalb habe ich dann im Internet nach einem EM-Gedicht gesucht und ihr Gedicht gleich entdeckt. Das kam sehr gut an. Die Kinder haben ihr Gedicht abgeschrieben und werden es dann auswendig vortragen.
Wow.
Wenn Sie mögen, melden wir uns gerne mit einer Audio- oder Videobotschaft bei Ihnen. Kriegen wir bestimmt auch zu hören oder zu sehen. Noch wissen wir allerdings nicht, welches Gedicht es ist.
Vor allen Dingen, wenn die schon lesen und schreiben können.
Ja klar, dritte Klasse.
Dritte Klasse, okay, ja gut. Dann sind die gut.
Mhm. Gucken wir mal. Lehmann, Beihahn und die 3a haben da geschrieben.
Okay, cool.
Auch witzig, ne?
Ja.
So, dann Sebastian Möller. Mhm. Von der Leuphana-Universität in Lüneburg. Mhm. Ich sitze gerade im Zug von Essen nach Lüneburg. Mhm. Gestern war ich als leidenschaftlicher England-Fan beim Achtelfinale gegen die Slowakei auf Schalke. Ein Herzschlagspiel. Ein Tag zuvor bin ich aus Lüneburg zurück in die beste Hansestadt der Welt, Bremen, gezogen. Mhm. Na gut, Lübeck ist jetzt auch nicht verkehrt, sagt er. Jetzt fahre ich gerade noch einmal nach Lüneburg, wo heute die letzte Sitzung des Forschungsseminars zur Klimawandelfolgenanpassung im Landkreis Lüneburg stattfindet, das ich an der Leuphana-Universität unterrichte. Naja, eigentlich unterrichte ich nicht. Ich lerne und gestalte Lernprozesse. So nennt man das heutzutage. Wenn die Bahn mitmacht, findet die Abschlusssitzung mit mir statt, natürlich im England-Trikot nach Bierdusche. Das stelle ich mir so hübsch vor. Das neue Lied von Max Prosa, sagt er, ist der Hammer. Ich war vor einigen Wochen auch bei seinem Konzert in Lüneburg. Ein wunderbarer Abend. Mir ging es auch wie dir, Christian. Ich wusste gar nicht, was ich auf die Zettel schreiben soll und war überrascht, wie viele Menschen von dieser Gelegenheit Gebrauch gemacht haben. Mhm. Ne? Max Prosa, der Liedermacher, der in der Pause immer kleine Botschaften schreiben lässt. Die kommen in eine kleine Kiste. Er pickt die dann nach und nach raus. Immer mal wieder zwischendurch in der zweiten Hälfte. Und das sind sehr philosophische, sehr schöne Sachen. Sorgen, die Menschen haben, Wünsche. Und das Lustige ist, letzte Woche, letzten Montag, hat Max, mit dem wir telefoniert haben, ein Lied aufgrund einer dieser Zettel geschrieben. Mhm. Auch weil wir so berührt waren davon. Das hat ihn wiederum so gerührt, dass er gleich daraus einen Song gemacht hat. Und was soll ich dir sagen? Diesen Song hat er vorgestern Abend schon auf der Bühne vorgetragen.
Performt?
Ja, ist das nicht total krass, wie
das
schnell
ist echt
das geht?
Gut.
Also ja,
das ist
Max ja hat nämlich noch geschrieben: Gruß aus Jena. Habt ihr heute mit Meret gespielt?
Mit Meret
Wahrscheinlich
Becker?
Mit Meret, ich vermute mal.
Okay.
Und auch das Lied gespielt.
Ach, ist
Lese
das schön.
Den Brief dazu vor. Es nimmt seinen Lauf.
Oh, ist das toll.
Ja, und die Premiere war bei uns.
Vielleicht
wird
alles
morgen
anders.
Alles anders.
Vielleicht. Das ist ein Ohrwurm.
Mhm. Ja, okay.
Oh, so schön, vielleicht wird er
ja,
sagen, alles
ist
anders.
Ganz cool.
Toll.
So, dann haben wir von Rita.
Mhm.
Biografisches ist diese E-Mail betitelt.
Mhm.
Das ist ganz schön. Hallo Lieblinge. So, also sie hat unseren Podcast irgendwann mal entdeckt. So, und ich genieße, sagt sie, wirklich diese vielen anregenden, interessanten oder auch lustigen Themen, die ihr aufgreift. Eines davon sind Biografien, die bei mir immer wieder anklingen und mich motivierten, endlich die Geschichte meiner Großmutter väterlicherseits mit euch zu teilen. Sie wurde genau 100 Jahre vor meiner Tochter, die ist Jahrgang 2002, also 1902, als dritte Tochter eines Landwirts in der Schweiz geboren. Ihre älteste Schwester heiratete einen Veterinär, die mittlere einen Müller, und so war es an ihr, einen Landwirt zu heiraten, der mit ihr den väterlichen Hofbesitz bewahren und den Betrieb weiterführen sollte. Ihr war aber nicht danach. Hm. Und so organisierte sie sich eine Stelle als Au-pair-Mädchen in Florenz.
Wow.
Dies in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dort blieb sie circa 3 Jahre, während derer sie ihr Vater in Briefen, oft auch unter Selbstmordandrohung, bedrängte, nach Hause zu kommen, um den von ihm ausgesuchten Bauern zu heiraten. Schließlich kam sie zurück und heiratete meinen Großvater, der ihr zum Glück ein liebevoller und guter Ehemann war. Leider verstarb er früh und überließ ihr den Hof, Haus und 4 Kinder, 2 Knaben und 2 Mädchen, die derzeit in Ausbildung waren. Mein Vater, ihr jüngster Sohn ist das, musste dann mit 21 Jahren den Bauernbetrieb übernehmen und meine Großmutter kämpfte oft mit Verlust- und Verarmungsängsten, die sie mehrmals in eine psychiatrische Klinik führten. Schließlich durfte sie ihre letzten Tage in der Obhut ihrer beiden Töchter verbringen. Eine davon war durch Heirat mit einem Landwirt selbst Bäuerin, etwas außerhalb des Dorfes, in dem die Familie lebte, geworden. Als ihre Mutter mit über 80 Jahren bei ihr auf dem Sofa starb, rief sie die Schreinerei an, die Särge machte, um einen für meine Großmutter zu bestellen. Dieser Betrieb war ebenfalls vom Vater an seinen Sohn übergegangen. Mhm. Nur sagte dieser, dass wenn Marie gestorben sei, sein Vater vorbeikommen müsse, um die Maße zu nehmen. Meine Tante konnte das nicht verstehen, da der Seniorschreiner ja auch über 80 Jahre alt war und sie ihm nicht zumuten wollte, diese Arbeit zu verrichten. Doch Sohn wie Vater beharrten darauf. Als der alte Schreiner bei meiner Tante eintraf, fragte sie, warum er denn unbedingt diesen Sarg selbst machen wolle. Mhm. Da sagte er, weißt du, Marie war meine große Liebe.
Nein.
Ich weiß, das ist für mich kriochige Tränen. So mussten wohl er wie meine Großmutter diese Liebe aufgeben, um den Druck ihrer jeweiligen Familien nachzugeben. Ich weiß, das ist total Hammer. Mein Urgroßvater beging dann doch noch Suizid, indem er sich im Bett während einer, ist jetzt nicht so hübsch, aber es wird gleich positiv. Also es ist jetzt nicht so, dass es negativ endet. Darauf hat sie jetzt auch geachtet. Also indem er sich im Bett während einer Mittagsschlafenszeit neben seinem kleinen Enkel liegend die Pulsadern aufschnitt.
No.
Meine Großmutter war damals mit ihrem 3. Kind schwanger. No. Ja, ihr Vater war wohl depressiv. Leider bekam damals wohl kaum jemand die adäquate Hilfe dafür. Nun will ich aber diese Geschichte nicht so deprimierend enden lassen, schreibt sie, und euch sagen, dass wir mit unserer Großmutter auch oft und viel zu lachen hatten. Mm. Und sie uns Kinder in vielem gewähren ließ, was uns unsere Eltern wohl verboten hätten.
Oh.
Ich erfahre durch diese Biografie auch, wie privilegiert wir vor allem in unseren friedlichen und wohlhabenden Ländern sind und unseren Lebensweg frei wählen und bestimmen können. So ermöglichte unser Vater uns 3 Kindern nach dem frühen Tod unserer Mutter, sie starb mit 41, tolle Ausbildung mit universitären Abschlüssen. Wohl auch, weil dies seiner Mutter und ihm selbst verwehrt blieb. Ich denke, dass sie eine sehr mutige junge Frau war und heutzutage sicher an einer Uni studiert hätte. Sie sprach bis zu ihrem Tod perfekt Italienisch und Französisch,
oh,
was sie sich in Florenz bzw. selbstständig beigebracht haben musste, denn in der Dorfschule wurde bloß in den letzten 3 Jahren Französisch unterrichtet.
Mhm.
Ich hoffe nun, dass einige von euch diese Geschichte ebenso berührend finden können wie ich. Ich jedenfalls bin dankbar für das Leben, das ich heute führen kann und wünsche, dass es euch allen auch so geht. Dieser Podcast zeigt mir immer wieder auf, wie positiv man auch die schwierigsten Momente und Phasen des Lebens angehen kann. Ich danke euch von Herzen dafür und grüße euch alle. Rita.
Ganz toll. Aber warte mal, der Einstieg.
Super toll.
Hat sie das jetzt alles aufgeschrieben oder?
Nein, für uns.
Sie hat es für uns jetzt aufgeschrieben.
Ja, sie wollte uns einfach diese,
okay,
auch sie inspirierende Geschichte,
okay,
wollte sie uns einfach allen mitgeben.
Aber wahrscheinlich können ganz viele Lieblinge so, das muss ja kein Roman sein, aber doch so ein paar Seiten aufschreiben von der Biografie eines Familienmitglieds oder mehrerer der ganzen Familie. Das ist so schön, wenn man sowas hört, ne?
Es ist ein Geschenk.
Ja.
Das Rita uns jetzt gerade gemacht
Toll,
hat.
Toll, also, danke.
Es ist ein absolutes Geschenk. Okay, so, dann haben wir noch Alexander L.
Mhm.
Alex mal wieder. Betreff dieser Nachricht, mega im Arsch oder mega im Arsch, Fragezeichen.
Was?
Hallo, ihr Lieblinge. Geschrieben am Samstag, 6. Juli,
mhm,
also vorgestern.
Mhm.
7.30 Uhr.
Nicht vor, warte.
Vorgestern war das. Ja, wir zeichnen es jetzt am Sonntagabend
okay, verstehe.
Auf.
Okay.
Da war es jetzt gestern, aber wenn alle uns jetzt Montag hören, okay, dann ist es vorgestern schon.
Ja.
Deswegen. Mhm. Ich habe nur um die Ecke gedacht.
Ja, sehr gut.
Für alle. 7.30 Uhr. Ich bin gerade auf dem Weg zum Megamarsch in Düsseldorf. 50 Kilometer durch die Stadt und Umgebung in maximal 12 Stunden.
Aha.
Angemeldet haben wir uns aus einer Schnapsidee heraus. Ohne Schnaps. Jetzt können wir
Warte
nicht
mal,
einmal
melden. Wie viele Kilometer in 12 Stunden?
50.
50, also mehr als ein Marathon. Und das ist, und man geht, man läuft
man geht,
nicht.
Ja.
Aber es muss unter 12 Stunden sein.
Ja.
Okay, verstehe.
50 Kilometer.
Alter.
Jetzt können wir nicht einmal mehr dem Alkohol die Schuld daran geben. Eine Freundin von uns hat den Marsch im April dieses Jahres gemacht und geschafft. Da war für uns klar, wir wollen uns der Herausforderung auch stellen. Wir sind begeisterte Wanderer und denken, wir haben ganz gute Chancen, die gesamte Strecke zu schaffen. Auch wenn wir glauben, dass ab einer gewissen Zeit die Motivation etwas nachlassen könnte. Aber wir sind vorbereitet und freuen uns auch. Und um die Motivation etwas zu pushen, haben wir uns überlegt, dass wir für jeden gelaufenen Kilometer 1 Euro spenden möchten. Und wenn wir die gesamte Strecke schaffen, verdoppeln wir den Betrag.
Wow.
So machen wir den Marsch nicht nur für uns, sondern haben den Ansporn, anderen damit etwas Gutes zu tun. Um 8.30 Uhr geht es los, also in knapp einer Stunde.
Cool.
Ich melde mich wieder, wenn wir im Ziel sind.
Ja, bitte.
Hoffentlich. Zweite Mail.
Oh Gott.
19.30 Uhr. Ich sag nur, nie wieder.
Nein, aber Sie haben es geschafft.
Mit einem Smiley. Wir sind nach einer reinen Laufzeit von knapp 9,5 Stunden
wow.
ins Ziel eingelaufen.
Wow.
Ich meine, das ist ja wie beim Marathon. 50 Kilometer, man denkt, jo, 10 Kilometer kann man laufen,
ja.
dann laufe ich halt 5-mal so viel,
ja.
dann lasse ich mir ein bisschen Zeit, das geht. Man denkt ja, wenn es nur eine Zahl ist,
ja, ja.
das schafft man
ja,
schon
ja.
irgendwie. Wenn man aber dabei ist, dann sind 50 Kilometer einfach wahnsinnig
ja.
weit.
Ja.
Ab Kilometer 35, schreibt er, machte das Ganze, zumindest uns, keinen Spaß mehr.
Mhm.
Uns tat alles weh.
Aber Kilometer 35, da haben sie ja schon über die Hälfte geschafft. Das ist ja irre.
Aber du hast noch 15 Kilometer vor dir. Und dir tut alles weh. Meine Füße scheinen nicht mehr zu existieren. Und nur unser gegenseitiger Ansporn hat uns am Ende ins Ziel getragen. Ab Kilometer 43 oder so hatten wir einfach keine Lust mehr weiterzulaufen.
Hätten sie bestimmt fast aufgegeben, oder?
Aber jetzt aufgeben, so kurz vor dem Ziel. Nein.
Nein,
wir schleppten uns von Kilometerstand zu Kilometerstand,
ja.
bis wir irgendwann nur noch hunderte Meter hatten. Ab circa 200 Meter vor dem Ziel hörte man die bereits angekommenen
oh,
LäuferInnen
jubeln.
Bereits jubeln.
Ui.
Als wir um die letzte Kurve liefen und das Ziel sahen, vergoss ich vor Freude ein paar Tränen.
Mm.
Ich packte meinen Freund und wir liefen Hand in Hand mit erhobenem Arm durchs Ziel.
Mm.
Im Ziel angekommen, die Medaille um den Hals, erneut einige Tränen.
Oi.
Ich glaube, ich kann ohne zu übertreiben sagen, heute war ich das erste Mal wirklich stolz auf mich.
Oi.
Oder zumindest seit sehr, sehr langer Zeit einmal wieder. Alex aus Solingen.
Ganz kurz, er wusste doch, was auf ihn zukommt. Er wird doch Schuhe auch gewählt haben, die schon eingelaufen waren. Und
ja.
Aber es ist dann
aber 50 Kilometer.
Ja, es ist, verdammt.
Sind 50 Kilometer.
Ja, ja.
Mich erinnert es an, ich weiß gar nicht, was die längste Strecke ist, die du gelaufen hast, aber mich erinnert es, als ich zur Schule gegangen bin, das war noch im Landkreis Hannover.
Mhm.
Und da hatten wir die Schnapsidee, wir machen einen Nachtmarsch oder Nachtwanderung
mhm.
in die Innenstadt von Hannover. Und da gibt es dieses Café am Kröpke
mhm.
und dann frühstücken wir da.
Ja.
Und wir sind dann abends um 22 Uhr losgelaufen und sind zu Fuß die. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Kilometer das waren. Ich meine, das waren so 20 Kilometer. Und dann sind wir die ganze Nacht sind wir vom Landkreis Hannover, von Mellendorf, sind wir dann in die Innenstadt von Hannover gelaufen mit einem Nachtmarsch. Das war auch irgendwie so ganz schön. Aber morgens hatte keiner, glaube ich, so richtig Energie zu frühstücken.
Aber da hattet ihr, das Schuhwerk war ja...
Oh, noch nicht mal besondere Schuhe.
Oh, ja, okay.
Wir hatten ja nichts damals.
Also,
ein paar ordentliche
also
Halbschuhe.
Ich bin bestimmt auch schon längere Strecken gegangen. Ne?
Mhm.
Wenn ich laufen gehe, dann laufe ich 10 Kilometer. Aber
ja, klar.
Das ist ja easy. Da bist du ja auch
ja,
schnell.
Ja.
Ich bin ja lahm, aber da machst du halt, läufst du. Aber dieses Gehen, das zieht sich ja so wie verrückt, denke ich. Das zieht sich, ne?
Es ist auch natürlich total schön und man kann ja sehen, ich meine, bei uns war es ein Event und es hat auch auch Spaß gemacht.
Klang jetzt aber bei Alex auch so, dass das mit, dass er mit Kumpels gegangen ist und dass die sich, ne?
Zumindest mit seinem Freund.
Nur zu zweit, okay.
Mit seinem Freund, also das war auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wer noch alles dabei war.
Ich sag dir mal was, ich hab doch dich neulich auch gefragt nach deinen Wanderschuhen. Du hast dir doch wieder ganz teure Wanderschuhe gekauft, weil du so gerne auch auf die Berge rauf gehst, ne? Kannst du mit denen denn auch lange, lange Strecken gehen? Oder geht es da mehr darum, dass du berghoch und bergrunter gut gehen kannst und den guten Grip haben?
Damit kann man wunderbar gehen. Das ist auch eine Marke, die entdeckt man immer wieder bei Menschen, die auch viel laufen müssen. Okay. Jetzt hatte ich gerade einen Handwerker gestern da, der hatte auch solche Schuhe an. Und ich fühle mich sofort mit den Leuten verbunden.
Na klar.
Und denke mir, der trägt auch, er gehört zum gleichen Verein.
Na klar, na klar.
Ich liebe diese Schuhmarke.
Aber die sind für weite Strecken, aber auch, dass du nicht abrutschst, ne?
Ja, okay. Die sind teilweise für einfach nur so spazieren gehen oder auch spazieren gehen mit dem Hund.
Könntest du dir vorstellen, mit denen 50 Kilometer zu gehen?
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn 50 Kilometer.
Aber warum hat denn Alex so Fußweh gehabt? Der hatte einfach die falschen Schuhe.
Ohne Witz, ich habe nach 20 Kilometern Fußweh, egal was für Schuhe ich trage. 50 Kilometer, 9,5 Stunden, das ist ein Gewaltmarsch.
Na ja, okay.
Für jemanden, der keine Marathons gewohnt
ist. Okay, ja, ich kann
das
nicht beurteilen.
Das ist irre. 50 Kilometer. Ja. Das ist
der
Hammer.
Wahnsinn. Ja, ja.
Ja, okay. Toll. Mhm. So. Auch ganz süß, Felix Schneider, lieber Christian Thees, ich glaube, bin mir aber nicht ganz sicher, dass ich gerade jetzt im Zug, Donnerstag, 4.7. um 6 Uhr von Berlin nach Frankfurt, München, direkt vor Ihnen sitze.
Nein.
Ich muss allerdings in Halle schon raus und glaube nicht, dass ich den Mut finde, Sie anzusprechen.
Oh Gott,
es wäre auch irgendwie unpassend hier im Ruhebereich. Das Lustige ist, ich saß da.
Hast du es rekonstruiert? Kann das sein?
Ja, klar, am 4.7., 6 Uhr morgens ab Berlin Richtung Frankfurt.
Das warst
München,
du?
Ja, ich war da.
Hattest du einen Button?
Nein, ich hatte keinen Button. Ich habe noch keinen Liebling-Button. Aber das ist so lustig. Und er meint, ob es nun so ist oder nicht, sei dahingestellt. Wobei es mich natürlich brennend interessieren würde.
Jo.
Ich mache es mir mal zum Anlass, endlich mal zu schreiben.
Ja.
Ich höre euch seit circa 9 Monaten und hätte auch viel zu berichten, da ich immer wieder so Serendipity-Momente erlebe. Den Ausdruck dafür habe ich jedoch noch nie verwendet. So wie heute. Das ist auf jeden Fall auch einer. Ein sehr glücklicher Zufall. Denn bis vor ein paar Minuten habe ich noch gehadert, ob es eine gute Idee war, den Zug zu nehmen. Solche Zugfälle nehme ich aber gerne als Zeichen, dass mir sagt, ja, du bist hier gerade richtig. So, jetzt werdet ihr wahrscheinlich spekulieren, warum ich gehadert habe.
Ja.
Das ist okay, es ist eigentlich relativ profan. Und dann sagt er, glaube ich, nichts mehr. Was ich euch gerne mitteilen möchte, ich bin sehr dankbar für den Podcast. Er hört uns sehr, sehr gerne.
Jetzt schuldet er uns aber noch
von den wundervollen Dingen des,
eine Erklärung.
Ja, wir lenken die Aufmerksamkeit bzw. Wahrnehmung auf die wundervollen Dinge des Alltags.
Ja.
So viel für heute. Ich werde wieder schreiben und mehr erzählen. Das nehme ich mir vor. Viele Grüße von Felix. Hätte ich Sie, dich lieber duzen sollen? Hey, ganz ehrlich.
Wurscht.
Ich breche in Tränen aus, wenn mich einer sieht.
Ja?
Ich breche in Tränen aus. Felix, wie kannst du auch nur auf die Idee kommen, mich zu siezen?
Naja, weil er...
Ich bin noch nicht der Bundeskanzler. Es war so lustig, ich habe mit Lea Weigand neulich gesprochen, die wirklich auch tolle Gedichte schreibt und ihr Poetry Slammerin par excellence ist, mit ungepflegt und so. Und es wurde auch der Bundeskanzler auf ihre Texte aufmerksam zur Pflege. Sie ist auch gelernte Krankenpflegerin und Dichterin. Und sie sprach immer von Herr Olaf Scholz. Das war mir total super.
Lustig.
Und dann machte sie, und dann hat Herr Olaf Scholz hat dann gesagt, sagst du Herr Olaf Scholz? Das ist doch der Bundeskanzler. Mhm. Und sie, ja, aber so. Und dann sagte mir jemand, dass in der Generation man so spricht.
Okay.
Ja, aber der Bundeskanzler ist doch der Bundeskanzler.
Würde ich auch
aber
sagen.
Herr Olaf Scholz, das fand ich irgendwie auch ganz lustig.
Ich hatte aber neulich die Situation, dass mich Menschen geduzt haben und da habe ich gefragt, ob das okay sei, wenn wir uns siezen. Das waren, weil... wir im Rahmen des Münchner Filmfestes und ja wegen der Serie, ne, Interviews geführt haben, Basti und ich. Und wenn mich dann jemand vorab fragt, ist es okay, wenn wir uns duzen? Dann sage ich immer nein. Dann sage ich, mir wäre es lieber, wenn wir uns siezen. Wenn es für Sie zu blöd ist, können Sie mich gerne duzen, sage ich dann immer. Und die meisten verstehen das aber auch. Denn dann haben sie ihre Frage auch ernst gemeint, ist es okay, wenn wir uns duzen? Dann habe ich ja auch das Recht zu sagen nein. Das hätte ich mich früher nicht getraut, das traue ich mich auch erst seit ein paar Jahren. Da finde ich das Siezen besser bei Interviews.
Ja.
Du duzt immer sofort alle bei Interviews.
Nein. Das ist mal, wenn ich eben, also ich duze sehr viele, aber das entscheide ich immer im Moment.
Oh.
Also das entscheide ich immer, was gerade passt. Und oft nehme ich so als Beispiel, wenn ich jetzt jemanden auf einer Party treffen würde, würde ich zu dieser Person Sie sagen oder würde ich Du sagen?
Okay.
Und jemand, der zum Beispiel älter ist als ich, den würde ich in der Regel immer siezen.
Finde ich auch besser.
Also ja, also älter als schon.
Ja.
Aber es kommt immer noch an, wie locker jemand drauf ist und irgendwie sowas. Und viele freuen sich einfach auch und finden das auch viel, viel schöner und angenehmer.
Kannst du dich daran erinnern, vielleicht einen Prominenten, den wir auch kennen könnten, gesiezt zu haben und dann, dass du angeboten bekommen hast?
Nee, ich habe nur aber auch jemanden neulich mal in einem Gespräch gesiezt und am Ende habe ich gedacht, oh Gott, es war leider die falsche Entscheidung, weil es sich dann unnatürlich anfühlte und eine künstliche Distanz geschaffen hat, die durch die Art und Weise, wie wir so miteinander klarkamen und Spaß hatten, die nicht dazu passte.
Ach komm, aber ja, keine von euch beiden ist drauf gekommen zu sagen, sollen wir uns lieber duzen?
Nein, im Gespräch, das war ja ein Talk dann, es war eine Schauspielerin, wer war denn das noch? Ich glaube, es war die aus den Rosenheim-Cops, die Sekretärin spielt.
Okay.
Und da habe ich gesagt, es war irgendwie, ja, irgendwie passt das nicht. Und du merkst auch, wenn du nach dem Gespräch, dann geht man auch automatisch irgendwie plötzlich so ein Du über.
Okay, ach so.
Nee, du sagst mal, wie kannst du und so.
Ach komm.
Aber bei Felix Brüch zum Beispiel, dem Bundesliga-Schiedsrichter, der war auch sehr offen und das war ganz toll. Wir haben in München zusammen aufgezeichnet und haben uns eigentlich auch automatisch gleich geduzt. Mhm. Und da waren wir uns aber relativ einig, für das Gespräch siezen wir uns.
Oh, okay.
Ja, weil er ist ein Schiedsrichter und wir reden über seine Position als Respektperson.
Ja, okay.
Und da passt dieses Sie, passt besser.
Okay.
Aber danach haben wir dann auch gleich wieder uns geduzt, aber da sollte das Sie auf jeden Fall lieber sein.
Okay.
Also ich hab nichts dagegen, wenn es passt, aber manchmal entsteht eine ganz andere Nähe.
Okay.
Wenn man einfach sagt, du.
Ja.
Und manche sind ja auch einfach wirklich locker drauf.
Ja.
Also Robert Stadelober zum Beispiel hatte ich jetzt. Ne?
Ja.
Robert Stadelober. Und der Robert, ist ja, den kannst du duzen.
Ja.
Das ist super. Und schon ist gleich eine ganz andere Nähe.
Ach schön, okay.
Da. Wenn ich Herr Stadelober sehe, das würde sich komplett falsch anfühlen.
Ja.
Er könnte damit leben natürlich, weil er sich erstmal als Interviewter ansieht. Mhm. Aber es wäre komplett falsch gewesen.
Okay.
Das ist auch der Typ, Robert Stadelober. Super Typ.
Ja? Super, der Arme musste gerade Goebbels spielen.
Ja, aber trotzdem eine tolle Herausforderung.
Und der ist ja eigentlich, ich habe ihn aber neulich gesehen in einem Film, da hat er Dialekt gesprochen, österreichisch. Ist das sein Heimatdialekt? Ja, ne?
Ja, also kommt aus, ich glaube aus der Steiermark, kommt sein Vater, seine Mutter ist Berlinerin.
Und das klang ganz toll. Ich hatte ihn so noch nicht gehört in Mundart. Und dann habe ich jetzt aber den Trailer gesehen, der Film lief auch auf dem Filmfest. Von diesem Film, von dem neuen. Und da hat er das hat er ganz gut hingekriegt. Das klang ganz gut. Das klang natürlich.
Du, das ist seine Muttersprache letztendlich.
Nee, als Goebbels hat er ja ein...
Nein, ach so, als Goebbels. Ja, als Goebbels ist es natürlich total schwer gewesen für ihn, weil er einen rheinischen Dialekt sprach musste.
Singsang hat er da so reingebaut.
Genau, aber der Goebbels wollte ja immer Hochdeutsch wirken. Der hat also immer versucht, seinen rheinischen Dialekt zu unterdrücken. Und genau das musste er in dem Fall spielen.
Der musste so was Verkrampftes in der Sprache
Sprechen. Genau
nicht
so.
In der Sprache, im Sprechen. Ja, aber das ist ihm gelungen.
Ja.
Da klingt so ein Singsang durch.
Führer und Verführer, so heißt der Kinofilm.
Genau.
Der jetzt
Führer und Verführer.
Am Donnerstag ins Kino kommt.
Ja, und der ist auch ausgezeichnet worden jetzt beim Filmfest. Mhm. Also der ist wohl gelungen.
Ja, ist auch ein toller Film.
Hast du den gesehen?
Ich habe ihn gesehen, ganz schön.
Ja, kann man das
also
sagen?
Sehr toll gemacht.
Toller Film, kann man das dann sagen, trotz des Themas?
Wichtiger Film, aber auch sehr schön umgesetzt, gut gespielt, wichtige Botschaft und passt. Ihr lieben Leute, das soll es für heute gewesen sein.
Also Felix Schneider schuldet uns jetzt noch eine Erklärung, ne, warum er sich gefreut hat, sich entschieden zu haben.
Über das Profane.
Ich finde ja.
Und wenn es wirklich so profan ist, dann soll er da eine Riesengeschichte
Komm,
draus
raus
machen.
Komm raus damit, raus damit.
So. Ab nächster Woche für 3 Wochen dann unsere Summer Shorties. Da sind wir etwas kürzer. Wir zeichnen auch ein paar Folgen im Voraus schon auf. Also wenn ihr das jetzt hört, schickt doch bis zum Wochenende gerne nochmal die ein oder andere kleine Geschichte. Denn wir haben bestimmt viel Platz, die auch unterzubekommen. Wir können es nie versprechen natürlich. Manchmal sind es zu viele, aber oft passt es dann auch. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wie war der Tag, Liebling, @gmail.com. Das ist unsere Adresse.
Bis dann, Phil.
Bis dann, Harry.